Glücksfall Leben. Einst wohnte in der Brauergasse ein junger Herr mit Namen Ziegler. Er gehörte zu denen, die uns jeden Tag und immer wieder auf der Straße begegnen und deren Gesicht wir uns nie recht merken können, weil sie alle miteinander dasselbe Gesicht haben, ein Kollektivgesicht. Ziegler war alles und tat alles, was solche Leute immer sind und tun. Er war nicht unbegabt, aber auch nicht begabt. Er liebte Geld und Vergnügen, legte Wert auf ein gepflegtes Aussehen und war ebenso feige wie die meisten Menschen. Sein Leben und Tun wurden weniger durch Triebe und Bestrebungen regiert, als durch Verbote, durch die Furcht vor Strafen. Doch alles in allem ein erfreulich normaler Mensch, dem seine eigene Person sehr lieb und wichtig war. Er hielt sich wie jeder Mensch für eine Persönlichkeit, während er nur ein Exemplar war, und sah in sich, in seinem Schicksal, den Mittelpunkt der Welt, wie jeder Mensch es tut. Zweifel lagen ihm fern. Und wenn Tatsachen seiner Weltanschauung widersprachen, schloss er missbilligend die Augen. Als moderner Mensch hatte er, außer vor dem Geld, noch vor einer zweiten Macht unbegrenzte Hochachtung, vor der Wissenschaft. Er hätte nicht zu sagen gewusst, was eigentlich Wissenschaft sei. Er dachte dabei an etwas wie Statistik und auch ein wenig an Bakteriologie, und es war ihm wohl bekannt, wie viel Geld und Ehre der Staat für die Wissenschaft übrig habe. Besonders respektierte er die Krebsforschung, denn sein Vater war an Krebs gestorben. Und Ziegler nahm an, die inzwischen so hoch entwickelte Wissenschaft werde nicht zulassen, dass ihm einst dasselbe geschehe. Äußerlich zeichnete sich Ziegler durch das Bestreben aus, sich etwas über seine Mittel zu kleiden, stets im Einklang mit der Mode des Jahres, denn die Moden des Quartals und des Monats, welche seine Mittel allzu sehr überstiegen hätten, verachtete er natürlich als dumme Afferei. Er hielt viel auf Charakter und trug keine Scheu unter seinesgleichen und an sicheren Orten über Vorgesetzte und Regierungen zu schimpfen. Ich verweile wohl etwas zu lange bei dieser Schilderung, aber Ziegler war wirklich ein reizender junger Mensch, und wir haben viel an ihm verloren. Denn Er fand ein frühes und seltsames Ende allen seinen Plänen und berechtigten Hoffnungen zuwider. Bald nachdem er in unsere Stadt gekommen war, beschloss er einst, sich einen vergnügten Sonntag zu machen. Er hatte noch keinen rechten Anschluss gefunden, noch keine Freunde und war aus Unentschiedenheit eben noch keinen Verein beigetreten. Vielleicht war dies sein Unglück. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So war er darauf angewiesen, sich um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu kümmern, die er dann gewissenhaft erfragte. Und nach reiflicher Prüfung entschied er sich für das historische Museum und den Zoologischen Garten. Das Museum war an Sonntagvormittagen unentgeltlich, der Zoologische nachmittags zu ermäßigten Preisen zu besichtigen. In seinem neuen Straßenanzug mit Tuchknöpfen, den er sehr liebte, ging Ziegler am Sonntag ins Historische Museum. Er nahm seinen dünnen, eleganten Spazierstock mit einem kantigen, rot lackierten Stock, der ihm Haltung und Glanz verlieh, der ihm zu seinem Missvergnügen vor dem Eintritt in die Seele vom Türsteher abgenommen wurde. In den hohen Räumen war vielerlei zu sehen. Und der Besucher pries im Herzen die allmächtige Wissenschaft, die hier, auch hier, ihre verdienstvolle Zuverlässigkeit erwies. Wie Ziegler aus den sorgfältigen Aufschriften an den Schaukästen schloss. Alter Kram wie rostige Torschlüssel, zerbrochene grünspannige Halsketten und dergleichen gewann durch diese Aufschriften ein erstaunliches Interesse. Es war wunderbar, um was alles diese Wissenschaft sich kümmerte, wie sie alles beherrschte, alles zu beherrschen wusste. Oh nein, gewiss würde sie schon bald den Krebs abschaffen und vielleicht das Sterben überhaupt. Im zweiten Saal fand er einen Glasschrank, dessen Scheibe so vorzüglich spiegelte, dass er in einer stillen Minute seinen Anzug, Frisur und Kragen, Hosenfalte und Krawattensitz mit Sorgfalt und Befriedigung kontrollieren konnte. Froh aufatmend schritt er weiter und würdigte einige Erzeugnisse alter Holzschnitzer seiner Aufmerksamkeit. Tüchtige Kerle, wenn auch reichlich naiv, dachte er wohlwollend. Und auch eine alte Standuhr mit Elfenbeinernen beim Stundenschlag, Menuett tanzenden Figürchen, betrachtete und billigte er geduldig. Dann begann die Sache ihn etwas zu langweilen. Er gähnte und zog häufig seine Taschenuhr, die er wohl zeigen durfte. Sie war schwer golden und ein Erbstück von seinem Vater. Es blieb ihm, wie er bedauernd sah, noch viel Zeit bis zum Mittagessen übrig. Und so trat er in einen anderen Raum, der seine Neugierde wieder zu fesseln vermochte. Er enthielt Gegenstände des mittelalterlichen Aberglaubens, Zauberbücher, Amulette, Hexenstaat und in einer Ecke eine ganze alchemistische Werkstatt mit Esse, Mörsern, bauchigen Gläsern, dürren Schweinsblasen, Blasebalgen und so weiter. Diese Ecke war durch ein wollenes Seil abgetrennt. Eine Tafel verbot das Berühren der Gegenstände. Man liest ja aber solche Tafeln nie sehr genau. Und Ziegler war ganz allein im Raum. So streckte er unbedenklich den Arm über das Seil hinweg und betastete einige der komischen Sachen. Von diesem Mittelalter und seinem drolligen Aberglauben hatte er schon gehört und gelesen. Es war ihm unbegreiflich, wie die Leute sich damals mit so kindischem Zeug befassen konnten und dass man den ganzen Hexenschwindel und all das Zeug nicht einfach verbot. Hingegen die Alchemie mochte immerhin entschuldigt werden können, da aus ihr die nützliche Chemie hervorging. Mein Gott, wenn man so daran dachte, dass diese Goldmacher-Diegel und all der dumme Zauberkram vielleicht doch notwendig gewesen waren, weil es sonst heute kein Aspirin und keine Gasbomben gäbe. Achtlos nahm er ein kleines, dunkles Kügelchen, etwas wie eine Arzneibille, in die Hand. Ein vertrocknetes Ding, ohne Gewicht, drehte es zwischen den Fingern und wollte es eben wieder hinlegen, als er Schritte hinter sich hörte. Er wandte sich um, ein Besucher war eingetreten. Es genierte Ziegler, dass er das Kügelchen in der Hand hatte. Denn er hatte die Verbotstafel natürlich doch gelesen. Darum schloss er die Hand, steckte sie in die Tasche und ging hinaus. Erst auf der Straße fiel ihm die Pille wieder ein. Er zog sie heraus und dachte, sie wegzuwerfen. Vorher aber führte er sie an die Nase und roch daran. Das Ding hatte einen schwachen, harzartigen Geruch, der ihm Spaß machte, sodass er das Kügelchen wieder einsteckte. Er ging nun ins Restaurant, bestellte sich Essen, las in einigen Zeitungen, fingerte an seiner Krawatte und warf den Gästen teils achtungsvolle, teils hochmütige Blicke zu, je nachdem sie gekleidet waren. Als aber das Essen eine Weile auf sich warten ließ, zog Herr Ziegler aus Versehen die aus Versehen gestohlene Alchemistenpille hervor und roch an ihr. Dann kratzte er sie mit dem Zeigefingernagel Und endlich folgte er naiv einem kindlichen Gelüste und führte das Ding zum Mund. Es löste sich im Mund rasch auf, ohne unangenehm zu schmecken, sodass er es mit einem Schluck Bier hinabspülte. Gleich darauf kam auch sein Essen. Um 2 Uhr sprang der junge Mann vom Straßenbahnwagen, betrat den Vorhof des Zoologischen Gartens und nahm eine Sonntagskarte. Freundlich lächelnd ging er ins Affenhaus und betrachtete vor dem großen Käfig den Schimpansen. Der große Affe blinzelte ihn an, nickte ihm gutmütig zu und sprach mit tiefer Stimme die Worte: »Wie geht's, Bruderherz?« Angewidert und wunderlich erschrocken wandte sich der Besucher schnell hinweg und hörte im Fortgehen den Affen hinter sich herschimpfen. »Auch noch stolz ist der Kerl! Blattfuß, Dummer!« Rasch trat Ziegler zu den Meerkatzen hinüber. Die tanzten ausgelassen und schrien: »Gib Zucker her, Kamerad!« Und als er keinen Zucker hatte, wurden sie bös, ahmten ihn nach, nannten ihn Hungerleider und bleckten die Zähne gegen ihn. Das ertrug er nicht. Bestürzt und verwirrt floh er hinaus und lenkte seine Schritte zu den Hirschen und Rehen, von denen er ein besseres Betragen erwartete. Ein großer, herrlicher Elch stand nahe beim Gitter und blickte den Besucher an. Da erschrak Ziegler bis ins Herz, denn seit er die alte Zauberpille geschluckt hatte, verstand er die Sprache der Tiere. Und der Elch sprach mit seinen Augen. 2 großen braunen Augen. Sein stiller Blick redete Hoheit, Ergebung und Trauer. Und gegen den Beschauer drückte er eine überlegen ernste Verachtung aus. Eine furchtbare Verachtung für diesen stillen, majestätischen Blick, so las Ziegler, war er samt Hut und Stock, Uhr und Sonntagsanzug nichts als ein Geschmeiß, ein lächerliches und widerliches Vieh. Vom Elch entfloh Ziegler zum Steinbock, von da zu den Gämsen, zum Lama, zum Gnu, zu den Wildsäuen und Bären. Insultiert, also beschimpft oder angegriffen, wurde er von diesen allen nicht, aber er wurde von allen verachtet. Er hörte ihnen zu und erfuhr aus ihren Gesprächen, wie sie über die Menschen dachten. Es war schrecklich, wie sie über sie dachten. Namentlich wunderten sie sich darüber, dass ausgerechnet diese hässlichen, stinkenden, würdelosen Zweibeiner in ihren geckenhaften Verkleidungen frei umherlaufen durften. Er hörte einen Boomer mit seinem Jungen reden, ein Gespräch voll Würde und sachlicher Weisheit, wie man es unter den Menschen selten hört. Er hörte einen schönen Panther sich kurz und gemessen in aristokratischen Ausdrücken über das Back der Sonntagsbesucher äußern. Er sah dem blonden Löwen ins Auge und erfuhr, wie weit und wunderbar die wilde Welt ist, wo es keine Käfige und keine Menschen gibt. Er sah einen Turmfalken, trüb und stolz, in erstarrter Schwermut, auf dem toten Ast sitzen und sah die Heer, ihre Gefangenschaft mit Anstand, Achselzucken und Humor ertragen. Benommen und aus all seinen Denkgewohnheiten gerissen, wandte sich Ziegler in seiner Verzweiflung den Menschen wieder zu. Er suchte ein Auge, das seine Not und Angst verstünde. Er lauschte auf Gespräche, um irgendetwas Tröstliches, Verständliches, Wohltuendes zu hören. Er beachtete die Gebärden der vielen Gäste, um auch bei ihnen irgendwo Würde, Natur, Adel, stille Überlegenheit zu finden. Aber er wurde enttäuscht. Er hörte die Stimmen und Worte, sah die Bewegungen, Gebärden und Blicke. Und da er jetzt alles wie durch ein Tierauge sah, fand er nichts als eine entartete, sich verstellende, lügende, unschöne Gesellschaft tierähnlicher Wesen, die von allen Tierarten ein geckenhaftes Gemisch zu sein schienen. Verzweifelt irrte Ziegler umher, sich seiner selbst unbändig schämend. Das vierkantige Stöcklein hatte er längst ins Gebüsch geworfen, die Handschuhe hinterdrein. Aber als er jetzt seinen Hut von sich warf, die Stiefel auszog, die Krawatte abriss und schluchzend sich an das Gitter des Elchstalls drückte, ward er unter großem Aufsehen festgenommen und in ein Irrenhaus gebracht.